3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschmann. Ahoi, liebe Leute, zu einer neuen Runde unseres Podcasts The People Equation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich bin mir sicher, es wird sich für euch lohnen. Unser Thema heute lautet Führen vom Beckenrand oder die Lust am Machtverlust. Ihr fragt euch vielleicht, wie ich jetzt ausgerechnet auf das Bild mit dem Beckenrand komme. Nun, die Antwort sitzt mir gegenüber mit einem Gardemaß von 2 Meter Körperlänge und einer noch größeren Spannweite, wie man bei Wikipedia nachlesen kann. Ich habe sogar überlegt, ob ich die Türen zu meinem Studio aushängen muss. Die Sportfreunde von euch werden unseren Gast sicher kennen, denn es ist Deutschlands Schwimmlegende Nummer 1, der Albatros, Michael Groß. Hallo Michael und willkommen bei The People Equation.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Für die, die Michael noch nicht so gut kennen, Michael dominierte in den 80er Jahren weltweit das Freistil- und Delfinschwimmen. In seiner Karriere stellte er 12 Weltrekorde auf, gewann sage und schreibe 21 internationale Titel, darunter 3-mal Gold bei den Olympischen Spielen 1984 und 1988. Er wurde 4-mal Sportler des Jahres in Deutschland. Das hat außerdem nur Boris Becker geschafft, habe ich gesehen. Und 2019 hat die Deutsche Post dem Albatros sogar eine eigene Briefmarke gewidmet. Da müssen Paul und ich noch dran arbeiten, das haben wir noch nicht geschafft. Michael ist uns da voraus. Was für uns aber spannend ist, nach seiner Karriere als Sportler wurde Michael Experte für Organisationsentwicklung und ist heute an der Uni Frankfurt Honorarprofessor für das Thema Führen im digitalen Zeitalter. Und das nenne ich mal einen Lebenslauf. Paul, warst du in den 80ern eigentlich auch schon in Deutschland? Hast du damals am Bildschirm mit Michael Groß mitgefiebert?
Ich kam so 82 und klar, der Name Michael Groß, Albatros, wurde, glaube ich, durch Jürg von Thore bei den Olympiadischen Spielen so getauft. Ja, also ich war jetzt nicht so viel im Schwimmfan und damals habe ich andere Prioritäten gehabt. Aber klar, Michael Groß ist eine große Persönlichkeit, auch nach seiner Karriere, was er jetzt macht. Finde ich cool, dass er jetzt an der Uni in Frankfurt arbeitet, wo meine Kinder beide ihre Bachelor und Masters gemacht haben. Sehr schön.
Vielleicht hat Michael Ihnen sogar den Weg steiniger gemacht mit schlechten Noten oder sowas. Können wir ihn ja nachher mal fragen, ob er die beiden Jungs kennt. Aber das Schöne ist, wir sind beide Fans. Aber das wird uns nicht daran hindern, Michael jetzt ordentlich ranzunehmen und ihm konkrete Tipps und Antworten zu entlocken. Fangen wir mal an, Michael. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist, du forderst alle Führungskräfte dazu auf, eine Lust am Machtverlust zu entwickeln. Warum?
Im digitalen Zeitalter werden ja die Entwicklungen immer weniger vorhersehbar. Und nicht nur durch jetzt globale Krisen, die wir auch alle jetzt erlitten haben und mittendrin stecken ja auch zum Teil noch, geht es einfach darum, dass diese Lust am Machtverlust bedeutet, dass die klassische verordnete Macht, was auf der Visitenkarte steht, ein Teil sicherlich der Führung ist, auch in Zukunft. Und gleichzeitig man die Lust hat, aus dieser Rolle, aus dieser Funktion heraus Einfluss zu nehmen, anders Einfluss zu nehmen als in der Vergangenheit. Das heißt, so ein Wechselspiel. Und dazu braucht es Lust dafür, dass man die unterschiedlichen Rollen wahrnimmt. Also auf der einen Seite diese klassische Rolle des Entscheiders, der auch Verantwortung übernimmt. Es muss ja auch irgendjemand in Zukunft auch eine Bilanz unterschreiben und sonstige regulativen Dinge erfüllen. Und gleichzeitig, dass eine Führungskraft loslassen kann, dass jemand in die Rolle des beispielsweise Vernetzers, des Möglichmachers, des Empfehlers, all solche Dinge dann übernimmt in Rollen, die ihm üblicherweise nicht so nahe liegen. Und das ist das, was wir auch dann in unseren Trainings beispielsweise immer wieder feststellen, dass das eine, kennt sich jeder aus, ja klar, ich entscheide, ich verteile Aufgaben, ich kontrolliere Ergebnisse, so ganz klassisch, transaktional oder transformational, wie man das jetzt in meiner Fachsprache sagt, und gleichzeitig die andere Rolle einzunehmen. Das kann manchmal, um ein konkretes Beispiel zu sehen, im Tagesablauf so laufen, dass man in einem Meeting, in irgendeiner Teamsitzung, Zoom-Session oder was auch immer, als Entscheider gefordert ist, am Ende des Tages eine Entscheidung und dieses Meetings eine Entscheidung zu treffen, da lang oder dort lang. Und dann geht man in das nächste Meeting und hat eine ganz andere Rolle des Vernetzers. Sprech mal mit dem, mach mal das. Oder des Experten beispielsweise, dass man als Fachexperte gefragt wird, aber überhaupt keine Entscheidung trifft. Ja, sondern mehr so zuhört etc. Und das kann wirklich permanent wechseln. Und das ist halt die hohe Kunst der Führung heutzutage, kurz gefasst.
Du hast gesagt, man braucht Lust am Machtverlust. Ich würde vielleicht sogar sagen, man braucht noch mehr Mut oder Souveränität, weil die meisten Leute, die haben ja viele Jahre lang mit hohem Einsatz dafür gearbeitet, für diesen Titel auf der Visitenkarte, von dem du jetzt empfiehlst, sich ein Stück weit davon zu lösen. Da muss man über seinen eigenen Schatten auch springen, oder?
Genau, erst einmal geht es um die persönliche Motivation und das Mindset, wie man so schön norddeutsch sagt, das gehört dazu sicherlich. Und es kann ja auch spannend werden für einen selber, also insbesondere, wenn man eine ältere Führungskraft ist, kann es ja durchaus spannend sein, was es für neue Potenziale auch für einen persönlich dadurch sich ergeben. Die Vernetzung beispielsweise mit der Gen Z und all diese Begriffe, die vielleicht schon viele gehört haben. Da gibt es ja unwahrscheinlich viel auch persönliches Potenzial, was man gar nicht vielleicht kennt in sich. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist dann auch, was mich dann beschäftigt, nicht nur an der Universität, sondern auch in meiner beruflichen Tätigkeit, ist halt die organisationale Ebene. Ja, es gibt die individuelle Ebene, Lust am Machtverlust, und dann auch die Organisation, die das möglich macht. Und nicht jetzt beispielsweise so üblicher Reflex, was fällt dem jetzt eigentlich ein, dass der jetzt in anderen Bereichen vielleicht auch Empfehlungen gibt oder auch Experte bereitsteht. Also dieses vernetzte Denken und Handeln, das erfordert sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Organisationsebene dementsprechende neue Freiheiten, neue Denkweisen.
Jetzt ist unser Podcast ein bisschen dafür bekannt, dass wir, sagen wir, diese theoretischen Empfehlungen immer in handfeste Tipps ummünzen. Und jetzt stelle ich mir gerade die Situation vor, wie du es gerade beschrieben hast, in einem Teams-Meeting bin ich der harte Entscheider, im anderen Teams-Meeting bin ich so ein bisschen der Ideengeber oder der Ganze, der das moderiert. Zwei völlig unterschiedliche Rollen, eine Vollhierarchie, eins hierarchielos, eins kreativ, eins eher, sagen wir, nicht so kreativ. Kannst du uns konkrete Tipps geben, wie man diese beiden Gesichter miteinander verbinden kann, vielleicht auch, wie man da schnell reinwachsen kann, ohne ja vielleicht auch an Reputation zu verlieren, wenn man Fehler macht?
Also ein wichtiger Schritt ist absolut, mit seinen eigenen Mitarbeitenden diese Rolle zu klären, dass man sagt, okay, ich habe hier verschiedene Rollen und dass diese Rollen auch von seinen eigenen Mitarbeitern beispielsweise akzeptiert werden. Dann gilt es natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Führungsebene darüber zu reden, vielleicht auch mit den eigenen Führungskräften, also sprich den sogenannten Vorgesetzten darüber zu reden. Also wirklich ganz praktisch da eine Transparenz zu schaffen und auch eine Vergewisserung zu schaffen, auch Grenzen zu ziehen oder Testumgebung macht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, da und dort versuchen wir das, weil es gibt ja auch den Gegenüber. Das darf man auch nicht vergessen, nämlich die Mitarbeitenden. Es ist ja nicht so, dass alle darauf warten, Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeitende, oder Verantwortung übertragen zu bekommen. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Also meine Erfahrung ist, dass es da auch einige Rückschläge gibt. Ich mache ja auch Management-Coachings und dann habe ich häufig die Situation, dass eben das am Anfang gar nicht so gut funktioniert und man selber in den neuen Rollen reinwachsen, aber auch die Umgebung diese Rollenakzeptanz natürlich ausüben muss. Weil ansonsten ist man ja, wie man so schön sagt, alleine der Rufer in der Wüste und erreicht gar nichts.
Gut, die Fehler müssen wir gleich mal vertieft sprechen. Ich würde aber gerne mal Paul nach deiner Meinung fragen. Du hast ja auch viel Management-Erfahrung. Für mich klingt es jetzt ziemlich komplex, als für eine ziemlich große persönliche Anforderung, die Michael hier als Hausaufgabe stellt. Wie siehst du das?
Das sehe ich anders, muss ich sagen. Ich glaube, das ist immer situativ zu sehen. Ich mag diesen Begriff Machtverlust überhaupt nicht. Das passt zu einem Typ wie Donald Trump vielleicht, aber nicht meiner Meinung nach zu einem etablierten Manager. Und man wechselt während, nennen wir mal eine Geschäftsführungssitzung, wo man zumindest zu meiner Zeit die Sachen diskutiert haben. Wir haben gebrainstormt und klar, irgendwann müsste eine Entscheidung fallen und dafür bin ich vielleicht besser bezahlt worden als die Kollegen, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich Macht habe als Manager. Mehr Verantwortung, Druck etc., aber Macht an der Stelle. Ich weiß nicht, Michael, ob du vielleicht damit ein bisschen provozieren willst mit dem Begriff. Bill Knight von Nike, Michael Dell von Dell waren auch keine Machtmänner, die waren verantwortungsbewusste Unternehmer.
Macht ist die Wirkung von Entscheidungen. Also es gibt keinen machtfreien Raum, das muss man vielleicht sagen. Da kommen wir jetzt ein bisschen in die Organisationstheorie und wie soziale Systeme, ein Unternehmen ist ja auch ein soziales System, funktionieren. Und es gibt keinen machtfreien Raum. Also Macht wird sich immer organisieren. Also auch wenn man beispielsweise sagt, wir haben eine komplett dezentrale, hierarchiefreie Zone, gibt es ja ein ganz tolles Beispiel, nämlich Zappos in den USA. Ist quasi die Vorlage für solche Unternehmen wie Zalando, also der erste Online-Store gewesen vor mittlerweile über 20 Jahren für das Thema Schuhe. Und die haben die sogenannte Holokratie eingeführt, ganz berühmt, Harvard Business Case, alles Mögliche, wo wirklich komplette Selbstorganisation. Was sind die größten Herausforderungen in dieser kompletten Selbstorganisation? Also Mitarbeitenden können sich eigene Rollen geben, können neue Rollen übernehmen, sind das Thema Entscheidung treffen und Konflikte lösen. Das waren also quasi die Anforderungen. Wie kommen wir zur Entscheidung? Das dauerte ja ewig. Ja, wie werden Konflikte gelöst? Und das war einfach der Indikator. Okay, die Macht muss sich irgendwie organisieren. Wie kann dann dementsprechend Entscheidungen getroffen werden, um halt dieses Wechselspiel in so einem sozialen System eben zu organisieren? Also insofern, auch wenn man sagt, ich bin gar nicht machtbewusst, ich bin mir meiner Macht nicht selber bewusst, trotzdem übe ich eine Macht aus. funktioniert sonst nicht. Und gerade die genannten Beispiele der amerikanischen Persönlichkeiten sind sehr machtbewusst unterwegs, alles x-fach untersucht etc. Also ein anderes Beispiel, zum Beispiel Steve Jobs. Steve Jobs ist bekannt, dass er wirklich sogar ein Micromanager ist, aber nicht ein Micromanager von Personen, sondern von Produkten. Ja, versessen, dass diese Produkte, und das ist ja bis heute so, das ist ja ein Gen von Apple beispielsweise, dass wirklich das Schwierigste auf diesem Planeten ist, Einfachheit zu erzeugen. Ja, und deswegen war er da extrem machtbewusst, was das Thema, was ist unser Core Asset, ist es das Produkt. Und gleichzeitig eben dann die Menschen laufen lassen, die dafür verantwortlich sind. Das ist wirklich ein Wechselspiel. Und wie gesagt, es ist niemals perfekt. Das wird niemals ohne Knirschen funktionieren etc. Und meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen halt doch sehr stark dann auch top-down geprägt sind, wie ein Unternehmen von oben geführt wird und wer es dort an Freiheiten gelassen wird, wie dort mit Macht umgegangen wird, ob bewusst oder unbewusst, reflektiert natürlich auf alle anderen Ebenen auch.
Meistens sind es ja eher die Hierarchien, die sozusagen die Macht ausstrahlen, nicht die Personen. Also wenn ich weiß, die Sachen müssen noch über gewisse Schreibtische laufen, gewisse Leute müssen in CC sein, die vielleicht selber gar kein Interesse daran haben. Aber das ist ja eigentlich der Weg, wie sich in vielen Unternehmen Macht manifestiert, oder? Durch die Hierarchie.
Die Hierarchie ist quasi eine Struktur, wie Macht organisiert wird. Ja, und sicherlich ist heutzutage eine klassische Pyramidenstrategie wirklich oldschool, wie man so schön sagt. Einerseits, andererseits, am Ende des Tages, Stichwort Bilanzen unterschreiben, solche wirklich regulativen Themen, je nach Industrie ist das unterschiedlich, ist es extrem wichtig, dass dann auch diese Entscheidungsprozesse und wie bestimmte Dinge erfolgen, auch transparent sind, nachvollziehbar sind. Ja, damit sie hinterher auch, wenn etwas schief geht, reguliert werden können. Und gleichzeitig gibt es aber, um zum Beispiel neue Services zu erstellen, neue Produkte zu entwickeln, eine wesentlich flexiblere Art der Führung. Deswegen Beidhändigkeit, so nenne ich das immer. Also diese Beidhändigkeit zu beherrschen und möglich zu machen im Unternehmen, ist halt heutzutage die große Kunst. Es gibt viele Beispiele an Unternehmen, wir haben schon einige genannt, wo das ganz gut funktioniert. Nämlich gleichzeitig das bestehende Geschäft zu managen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, alle großen Tech-Konzerne, alle Startups auch. Sobald ich eben die ersten Rechnungen schreibe als Startup, muss ich ja die klassische Buchführung beherrschen. Jetzt also wirklich ganz traditionell Management. Und gleichzeitig habe ich aber, und das ist der große Unterschied, Management heißt, ich schaffe mein aktuelles Geschäft einfach abzuwickeln. Und dann gibt es das Thema Leadership. Ja, und Leadership ist eben die Möglichkeit, neue Potenziale in einer Organisation zu aktivieren und zu mobilisieren und sich selber auch zu überraschen, ja, also positiv zu überraschen, nämlich mehr als das Erwartete zu leisten. Das ist dann auch das Thema im Sport. Ja, also wenn man jetzt mal den Sportvergleich bringt, was sind die Trainer im Sport? Das sind Führungskräfte. Und diese Führungskräfte im Sport, die schwimmen einem ja nicht vor oder die spielen einem im Fußball ja nicht vor, sondern die machen im Prinzip ja relativ wenig selber. Ja, sie sind aber diejenigen, deswegen der englische Begriff Coach trifft das eh besser als Trainer. Trainer übrigens im Englischen ist ja der Masseur. Das ist ganz lustig, ja. Der Coach, der wirklich aktiviert das Potenzial der Mitarbeitenden, die das aber dann selber umsetzen und selber aktivieren und nicht vorgemacht bekommen. So ist es auch in heutigen Unternehmen. Übrigens auch für die jüngeren Generation, das sehe ich an meinen Studenten und Studentinnen, dass die wirklich die Freiheit haben möchten, sich selber zu entfalten und gleichzeitig, und das ist dann das Thema, was ich dann ein bisschen forciere, was sie manche nicht so ganz gewohnt sind, dann auch zu sagen, okay, ich fordere aber auch was an Leistung und ihr könnt gerne euch irgendwie so durchwurschteln durch die Universität, das funktioniert von mir aus, ja, generell bei mir nur nicht. Ja, also ich hoffe dann schon, dass ich eine gewisse Performance dann auch bei meinen Studenten und Studierenden oder auch bei meinen Coaches dann eben aktiviere. Ansonsten bräuchten sie mich ja nicht. Übrigens Performance an dieser Stelle nochmal kurz definiert, weil man sagt ja so auf Neudeutsch immer, hey, das ist ein cooler Performer, ja, das ist ein guter Performer. Dahinter steckt der Begriff der Performance. Und Performance ist schlicht und ergreifend die Fähigkeit aus einer vorhandenen Kompetenz, die ich habe, eine konkrete Leistung zu erbringen, die mir in einer spezifischen Situation quasi einen Vorteil verschafft oder eine bessere Leistung verschafft. Ansonsten ist ja eine Kompetenz geduldig. Also was nützt mir die stolze Kompetenz, wenn ich in einer spezifischen Situation daraus nicht eine Leistung machen kann, die relevant ist? Und das ist dann halt auch eine Führungsaufgabe, dass die Performance in einer Organisation eben gesteigert wird.
Michael, du hast Steve Jobs erwähnt. War das nicht Steve Jobs, der gesagt hat, er stellt neue Leute ein, dass sie ihnen zu sagen haben, was zu tun ist und nicht umgekehrt?
Genau.
Das war Steve Jobs.
Genau.
was für mich eine wahnsinnig compelling Philosophy ist. Interessanterweise, Michael, du hast von Steve Jobs Liebe zu Produkt, den Erfolg von Apple ist ja Gott weiß kein Geheimnis. Aber sowohl Phil Knight, der Gründer von Nike, und Michael Dell, der Gründer von Dell, die waren Product Freaks. Aber richtig Freaks. Es ging nichts raus. Nicht mal ein Racing-Schuh. Ja, ohne dass Phil Knight oder Michael Dell es vorher gesehen haben. Das war deren Leidenschaft. Genau. Und ich glaube, wenn ein Unternehmer, du bist ja selbst Unternehmer, nicht 1000% mit seinem Produkt identifiziert, daher muss er es auch kennen und teilweise erfinden, dann wird das Unternehmer nicht erfolgreich sein, oder?
Ja. Ja, das sind sehr gute Beispiele. Und das ist halt dann die Kunst. Auf der einen Seite sind das dann in dem Hinsicht Micromanager, die sich wirklich um jedes Detail kümmern, was dann wirklich auch den Unterschied im Wettbewerb macht. Ja, was aber eigentlich, man sagt, also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist einen Micromanager zu haben, der sich wirklich um alle Details kümmert. In diesem Fall ist es genau der Unterschied. Das ist ein Micromanager, der sich wirklich nicht loslässt, das Beste aus seinem Team herauszuholen. Und da kann man nicht einfach sagen, oh, ich mache hier mal einen Schuh und ich mache mal so ein Telefon und irgendwelche anderen Geräte. Nee, es muss wirklich, beispielsweise jetzt bei Apple als Beispiel mal weiter fortzusetzen, das Maximum an Einfachheit haben, das Maximum an Intuität. Und gerade dieses Maximum an Einfachheit ist das Schwierigste, was man erreichen kann, gerade bei technischen Produkten. Und deswegen haben die dann nicht locker gelassen. Und gleichzeitig dann eben eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich dann Potenziale der Mitarbeitenden entwickeln können, die dann eben für dieses Gesamtergebnis beitragen. Das ist nicht einfach. Ja, ansonsten würden wir jetzt ja nicht im Podcast hier sitzen. Es ist das Ergebnis aber und die Perspektive, was man dadurch erreichen kann, ist aber so faszinierend, weil das macht ja den Unterschied aus.
Ich würde es gerne mal challengen an dem Beispiel Phil Knight, was du gerade gebracht hast, Paul. Ist das nicht eigentlich eher ein klassischer Fall von Machtmissbrauch? Da ist ein CEO, der sagt, gib dir Vorgabe vor, wir brauchen einen neuen Schuh für, keine Ahnung, Fußball, der muss sich weltweit verkaufen, sozusagen vom Design her und so, sondern arbeitet seine ganze Organisation daran. Dann kriegt er das fertige Produkt auf den Tisch und sagt intuitiv, das ist shit. Oder das ist gut. Und wenn es Shit ist, dann gibt es wieder zurück in die Organisation. Das ist doch eigentlich viel zu viel Macht bei einer Person und eigentlich genau dieses Thema Mikromanagement und sozusagen Führen durch Terror, was wir ja eigentlich nicht mehr haben wollen, oder?
Totaler Quatsch. Lieber Michael, totaler Quatsch. Ich finde, Michael Dell ist ein Product Expert. Ja, in seinem Fach. Phil Knight auch. Das hat mit Micromanagement nichts zu tun. Das hat mit deren Leidenschaft, die besten Produkte, die es überhaupt gibt, am Markt zu bringen. Und das diskutieren sie mit ihren Product Teams. Die geben das ja nicht vor. Die tauschen sich ja aus. Das ist Brainstorming. Und sowohl Michael Dell als auch Phil Knight haben mit Micromanagement, also im People-Management-Bereich, die waren alles anders als Micromanager. Die haben die Manager laufen lassen und machen lassen. Aber deren Input zum Produkt, das haben sie gesehen als Teil ihrer Raison d'être, der Grund für ihren Entrepreneurial Success und Innovation, wie Steve Jobs auch. Ja.
Wobei wir reden jetzt hier über irgendwelche amerikanischen CEOs. Lassen wir uns mal über den deutschen Mittelstand reden, weil ich arbeite eher mit dem deutschen Mittelstand, gehobenem Mittelstand, inhabergeführten Unternehmen. Und da ist die Situation ähnlich. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Mitarbeitenden ja auch dadurch eine Anerkennung bekommen, dass sich eben die Unternehmensleitung mit den Ergebnissen beschäftigt. Ich habe einen ganz klassischen deutschen Mittelständler aus dem Westfälischen jüngst gehabt und da waren die Mitarbeiter extrem, ich sage mal, positiv gestimmt, dass eben die Unternehmensleitung durch die Werkshallen geht und sich wirklich für die Details interessiert, ohne aber zu sagen, was besser zu machen ist. Also dann überlässt dann die Unternehmensleitung schon den Fachleuten, weil es Hochtechnologie ist etc. und kein Turnschuh, ja, sondern klassischer deutscher Mittelstand mit Global Leaders. Ja, also in solchen Nischen gibt es ja nach wie vor sehr, sehr viele in Deutschland zum Glück. Und auch in Zukunft bin ich fest von überzeugt, in dem digitalen Zeitalter wird es die geben im Business-to-Business-Bereich. So, und das ist eine Anerkennung auch für Mitarbeiter. Das ist genau, was ich sage, diese Beidhändigkeit hinzubekommen. Auf der einen Seite doch klare Rahmensetzungen zu geben, ja, und hart auch zu entscheiden in bestimmten Dingen und gleichzeitig eben Umfelder zu ermöglichen, wo sich die Mitarbeitenden und auch andere Führungskräfte entwickeln können. Und das funktioniert aus meiner Sicht in vielen Unternehmen schon ganz gut, wenn die Unternehmensleitung und in diesem Fall dann eben beim deutschen Mittelstand dann auch die Inhaber häufig dementsprechend dann auch das transparent machen heutzutage. Also das funktioniert dann schon anders als jetzt noch vor einigen Jahren, geschweige denn Jahrzehnten. Das funktioniert schon so, dass man das auch transparent macht, auf Augenhöhe macht und jetzt nicht von oben herab. Ja, das ist schon ein wichtiger Aspekt.
Michael, nehmen wir den Beispiel deutschen Mittelstand. Das ist übrigens auch unsere Kundenbase. Ich habe nur von Dell und von Knight gesprochen, weil sie Unternehmer waren und noch sind. Wie siehst du das in der Entwicklung von Managementphilosophien? Ich meine, ich bewundere den deutschen Mittelstand, was die für eine Welt macht, kann man an der Stelle sagen, was Produkte angeht, etabliert haben nach dem Zweiten Weltkrieg und davor auch. Ja. Und damals sind die Unternehmen hierarchisch geführt worden, patriarchisch geführt worden, hierarchisch geführt worden. Ich glaube, das ist außer Zweifel. Aber heutzutage, wie nimmst du das wahr mit den Mittelständern? Die Mitarbeiter haben sich ja entwickelt, wollen anders geführt werden. Wie sind deine Erfahrungen da, Michael?
Also die Mitarbeiter wollen auf der einen Seite anders geführt werden, gleichzeitig möchten sie aber auch Führung haben. Also es ist ja nicht, wie ich schon sagte, in diesem Beispiel von Zappos, ein komplett machtfreier, selbstorganisierter Raum, wo sich Macht selber organisiert. Das ist wiederum auch nicht die Lösung. Es ist halt dieses Wechselspiel, was halt eben wichtig ist, dass es mal klare Spielregeln hat. Das ist extrem wichtig, die für das gesamte Unternehmen gelten. So dass man beispielsweise, ich habe ein Beispiel aus dem Pharmabereich. Ja, und im Pharmabereich ist der Regulatorik ja noch wesentlich schärfer als zum Beispiel Finanzindustrie schon immer gewesen, weil es geht um Menschenleben. Beispielsweise hatten wir da ein Transformationsprojekt zum Thema Digitalisierung von medizinischen Geräten. Und das war super, weil in diesem Fall die Mitarbeitenden feststellten, die Digitalisierung schafft viel mehr Möglichkeiten, ohne direkt mit Menschen zu arbeiten zu müssen, also mit lebenden Menschen, mit lebenden Patienten, mit den Daten bestimmte Simulationen zu fahren und bestimmte neue Service-Ideen, Produktideen eben durch die Daten, Patientendaten, aber ohne den Menschen entwickeln zu können. Und das beispielsweise müssen dann Führungskräfte zulassen, ermöglichen, den Rahmen schaffen. Und die Regel in diesem Fall war ganz klar, sobald es an den lebenden Menschen geht, gilt die strenge Regulatorik hier innerhalb von Deutschland und in der EU. Und das hat jeder verstanden. Ja, und dann wurden eben diese Services und Produkte erstmal mit digitalen Daten, wo man überhaupt nicht wusste, was man für einen Schatz hatte. Ja, das war also komplett unbekannt. Und dann war ein richtiger Erweckungserlebnis, dass dann gesagt worden ist, jetzt lassen wir uns mal angucken, was wir wirklich an Vermögen haben, nämlich die Patientendaten. Und lass uns mal gucken, was man daraus machen kann und mal komplett quer zu denken und nicht eben hierarchisch. Die Hierarchie greift dann wieder, wenn die Regulatorik kommt, wo man dann ganz klar auch Verantwortung an einzelne Personen dann verorten kann.
Bleib mal beim Thema digital. Du bist ja Professor für Führung im digitalen Zeitalter. Jetzt ändert sich vieles durch die Einführung von KI, durch die Digitalisierung von Prozessen. Wir hatten hier vor ein paar Podcasts mal das sehr interessante Thema der Kompetenzumkehr, dass plötzlich jetzt die Erfahrung und das Wissen bei den Jungen liegt, die diese digitalen Tools zu bedienen wissen und nicht mehr bei den Alten, die seit 30 Jahren im Job sind, noch an der Schreibmaschine angefangen haben, salopp gesagt. Ist das Thema richtige Form der Machtausübung beziehungsweise Loslassen, wird das wichtiger, wenn man ein Unternehmen technologisiert oder digitalisiert?
Ja, wie ich mein Beispiel gerade sagte, ist es so, dass natürlich dann, was ich mit Daten machen kann, die ein Unternehmen sammelt über seine Kunden, über das Verhalten der Kunden oder Beispiel jetzt Pharmabereich von Patienten, was man damit machen kann, braucht es ganz anderes Know-how, ja, um Modelle zu bauen etc. Und die Führungskräfte, auch die traditionellen Führungskräfte haben dann die Verantwortung, dass das möglich wird. Ja, und gleichzeitig haben sie die Verantwortung, dass da bestimmte Regelungen und Rahmenbedingungen auch strikt eingehalten werden. Ja, man ist ja nicht komplett im Freiflug unterwegs, ja, wenn es insbesondere dann um Themen geht, die dann auch der Regulatorik unterliegen. Also das ist die Kunst heutzutage. Und gleichzeitig, das ist meine Erfahrung beispielsweise auch mit den nicht nur Studierenden, Studentinnen, sondern auch in Unternehmen, dass die jüngere Generation auch dieses Wechselspiel wertschätzt, auf der einen Seite Entwicklungsmöglichkeiten zu haben und eben nicht, ich muss hier 4, 5 Hierarchiestufen Minimum überwinden, dass ich einmal bei der Unternehmensleitung am Start sein darf. Ich kann das auch relativ direkt. Einerseits, andererseits erwarten sie aber auch Rahmenbedingungen, Regelungen, mit denen sie sich bewegen können. Ja, also auch nicht ganz freifliegend unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen kulturell bedingt, Michael. Ich gebe dir da recht, durch die digitale Zeitalter werden ja die Kenntnisse von Management teilweise überboten an Neuerkenntnisse. Und es geht ja darum, wie man mit dieser Erkenntnisse umgeht und interpretiert und für das Unternehmen nutzt. Das ist sicherlich eine Entwicklung, was die Digitalisierung mit sich bringt. Ich meine, was die Mitarbeiterführung angeht, da bin ich natürlich absolut bei dir. Die wollen ja ein Draht haben zum Chef, brauchen aber Rahmenbedingungen. Also ich bin ja in Irland aufgewachsen, die Iren sind eher anarchistisch geprägt, die Deutschen sind eher strukturell geprägt. Das ist schon sehr unterschiedlich, ja.
Ja, vollkommen richtig. Und es ist wichtig, dass man, da gibt es jetzt einen Fachbegriff aus meinem Handwerkszeug, nämlich die sogenannte Changeability. bedeutet die Bereitschaft und Fähigkeit zur Veränderung. Und dies, wie Paul gerade angesprochen hat, die Kultur, die ist sehr unterschiedlich. Und was wir gerade feststellen, und das kann man überprüfen übrigens, wie hoch die ist meine Changeability, dass gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, die ja quasi noch eine nächste Evolutionsstufe bringen wird und wie weit diese Evolution gehen wird, das kann ja keiner von uns gerade herausarbeiten und prognostizieren, wir können es aber gestalten. Und dazu muss man wissen, wie ready sind wir eigentlich für diese Transformation, für potenzielle KI-Anwendungen. Und was wir beispielsweise machen, sind Szenarien aufzubauen. Also man kann ja in jedem Unternehmen, in jedem Bereich, in jedem Team sogar ein Szenario entwickeln, zu sagen, okay, was könnte denn die künstliche Intelligenz, wie könnte sie uns unterstützen? Und okay, und wenn das so werden würde, ja, idealtypisch, was bedeutet das eigentlich für unsere Entscheidungsprozesse, wie wir zusammenarbeiten? Das kann man ja alles simulieren. Das machen wir beispielsweise und das führt zu ganz überraschenden Resultaten, dass man feststellt, hey, da haben wir ja wirklich Potenziale, die wir so gar nicht erkannt haben. Ja, und wir können auch unsere Investitionen, weil das darf man auch nicht vergessen, das Thema künstliche Intelligenz, das kostet ja richtig Geld. Man kann die Investitionen auch dementsprechend viel besser steuern in Richtung dieser Szenarien, die auch einen Mehrwert schaffen, weil das wird ja auch häufig vergessen, gerade beim Thema künstliche Intelligenz. Viele Dinge sind ja Co-Pilot, Co-Pilot-Funktionen, also Stichwort, die wir werden als Menschen unterstützt, nur richtig einen zusätzlichen Nutzen, ja, jetzt insbesondere im Bereich Führung etc., die sind ja noch nicht da. Also, dass man wirklich sagt, das ist etwas, was nur die KI kann, was aber kein Mensch kann. So, da ist immer noch relativ weit weg. Im Bereich der Maschinen, die untereinander kommunizieren, gibt es das ja schon, dass man beispielsweise im Bereich Predictive Maintenance, fällt mir jetzt gerade ein, also überall, wo vorausschauend Wartungen stattfinden oder irgendetwas stattfindet, wo man plötzlich Modelle hat, die ein Mensch noch nicht entdeckt konnte, ja, Zusammenhänge, die ein Mensch niemals entdecken kann. Da sind wir aber beim Thema Organisation und Führung noch weit, weit weg. Und jetzt gibt es ja beispielsweise durch den EU AI Act, haben ja viele schon gehört, dass die EU ja eine Verordnung geschaffen hat für das Thema künstliche Intelligenz. Und da sind alle Themen, die mit Führung, mit Organisation zu tun haben, als Hochrisikobereich ja definiert worden. Übrigens auch zu Recht, weil wenn es darum geht, wen stelle ich ein, wer wird befördert, wie ist unser Kompetenzmanagement, da sollte man dann wirklich ganz genau hingucken. Und die letzte Entscheidung muss natürlich immer ein Mensch haben.
Paul, Stichwort Changeability. Ich nenne es jetzt mal eine moderne Kennzahl, die so ein bisschen reinkommt in das Managerleben. Und Michael sagt uns ja, dass das sogar messbar ist. Machst du schon die Erfahrung in den Placement-Prozessen, die du begleitest für Führungspositionen, für Vorstandspositionen, dass das eine Rolle spielt? Zum Beispiel gerade im Private-Equity-Umfeld, wo du ja sehr, sehr viele Projekte machst, wo ja Change immer extrem im Mittelpunkt steht, dass die wirklich einen Nachweis verlangen von den Kandidaten, dass sie Changeability nachweisen können?
Ja, also ich auf jeden Fall in Interviews, Changeability finde ich ein super Begriff. Es geht aber auch grundsätzlich in dem Fall um Flexibilität, ja, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten umzugehen. Also für mich ist das ein Must-Have beim Kandidat und für die PE-Guys auch. Deswegen werden immer mehr Assessment Centers eingesetzt, um genau diese Faktoren, die nicht so einfach herauszufinden sind im Laien-Interview, sagen wir mal so, zwischen two Nicht-Profi-People, was das Thema angeht. Changeability, absolut must-have. Deswegen, Michael, weißt du, wir haben eine Generation Z-Company jetzt bei FPS seit fast einem Jahr. Da ist die Changeability bei Generation Z, Michael, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, du studierst oder du lehrst sie ja, Changeability ist da sehr ausgeprägt.
Und Paul hat nichts mehr zu sagen in seiner Company, fürchte ich.
Das ist auch gut so. Aber noch sind wir leider nicht so weit.
Michael, ganz wichtig, Changeability, du hast gesagt, sie ist messbar. Paul hat gerade gesagt, dass es schwierig ist. Gib uns mal einen Tipp, wie kann ich meine Changeability messen oder wie kann ich aus meinem Talentpool die Leute rausfiltern, die größte Changeability aufweisen?
Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es unterschiedliche sozialwissenschaftliche Methoden, wie man sowas machen kann und wie man das dann quasi auch zu indirekten Indikatoren verdichten kann. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir häufig machen. Und das sind dann so Ausdrücke über eine Changeability in einer Organisation, sind Fluktuationsquoten, sind Hire-Quoten, also wie schnell schaffe ich Replacements zu machen etc. Es gibt verschiedene Indikatoren, die man dann miteinander bewertet, die man dann auch benchmarkt. Und dann stellt man fest, okay, hier ist scheinbar eine geringe Changeability, die sich daraus ergibt, dass es eine extrem hohe Fluktuation gibt. Also die kommen, die Leute, wegen dem Unternehmen und sind relativ schnell wieder weg. So, und da fragt man sich natürlich, wie kann denn das passieren? Das heißt, man hat eine alte Stammbelegschaft, ja, die dann auch sich da so eingerichtet hat. Und dann sagt man sich, wir brauchen neue Talente etc. Und die sind dann relativ schnell wieder weg. Was haben wir festgestellt? Aha, die Changeability ist gering bei der Stammbelegschaft. Das heißt, dieses soziale System des Unternehmens, an denen prallen neue Leute, die von außen kommen, tendenziell ab. Und es gibt eine uralte Weisheit und die wird da leider bestätigt. Ich gehe zu einem Unternehmen wegen des Unternehmens, aber ich verlasse das Unternehmen wegen der Führungskraft. Das ist im Prinzip heutzutage noch interessanter. Und dann war die Frage, okay, was ist denn hier eigentlich los? Weil die Leute, die zu uns kommen, sind relativ schnell wieder weg. Und diejenigen, die dann da bleiben, die richten sich dann in dieser Kultur ein, die halt eine hohe Resistenz hat gegenüber Veränderungen. So, und dann haben wir gesagt, okay, letztlich gilt es jetzt wirklich an der Changeability als erstes zu arbeiten. Ansonsten hiret ihr. Und das Problem wird nicht gelöst. Und das ist dann aber ein Prozess, der ist nicht mit Schnippen und nicht innerhalb von wenigen Monaten zu erledigen. Dann braucht man halt schon mal 2-3 Jahre, wo man sagt, okay, die Changeability von uns als Gesamtunternehmen, von unseren Top-Führungskräften wird so dementsprechend gesteigert, sodass wirklich wir aufnahmefähig werden von neuen Impulsen von außen.
Ist aber absolute Grundlagenarbeit, wenn ich die richtig verstehe, weil sonst brauche ich so Sachen wie Auffrischung des Talentpools, neue Kompetenz rein und gar nicht versuchen, wenn die alle an der fehlenden Changeability dann letztlich scheitern.
Genau, das ist nämlich genau das Thema und das war dann halt so, ich kann den Namen natürlich jetzt nicht nennen des Unternehmens, ja, das war genau dann das Problem, in diesem Fall auch wieder deutscher Mittelstand, die sich gefragt haben, also irgendwie kriegen wir hier nicht genau diese Talente, die wir brauchen, um halt im Thema KI, Digitalisierung, da dementsprechend auch eigene Möglichkeiten zu entwickeln, weil da gibt es ja dann auch mal die Entscheidung Make or Buy, kennt Paul wahrscheinlich auch. Und man kann natürlich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz nicht alle selber machen. Selbst die großen Konzerne schaffen das nicht und kaufen sich was dazu durch Expertenwissen, durch Spezialisten, durch Startups. Gleichzeitig braucht man aber schon intern gewisses Know-how, um überhaupt die Dinge miteinander verknüpfen zu können und verbinden zu können und die externen Netzwerke in das Unternehmen reinzuholen. Aber wenn die Leute dazukommen und dann nach einem Jahr, nach 2 Jahren spätestens wieder weg sind, weil sie es dann nicht aushalten, hat man natürlich nichts gewonnen. Ja. Und deswegen muss man dann an der Changeability arbeiten. Ja. Wir sagen dazu immer, so eine KI-Readiness zu haben im Unternehmen, weil ansonsten kann man mit der KI überhaupt nichts anfangen. Wenn beispielsweise die KI in einem Unternehmen grundsätzlich als Gefahr angesehen wird, ja, dass Jobs weggenommen werden etc. Eigentlich ist es ja so, dass man froh sein kann, dass die künstliche Intelligenz jetzt kommt. Warum? Weil wir insbesondere in Deutschland einfach zu wenig Menschen, also langfristig betrachtet, haben werden, um unseren Wohlstand zu sichern, ja.
Michael, meinst du nicht, dass gerade das Thema, wenn du einen neuen Mitarbeiter nach 2 Jahren verlierst, das ist ja ein riesen Kostenblock, Coaching, Onboarding, etc., etc., etc. Da haben wir doch eher so ein Changeability-Problem im Management.
Genau.
Ich vermute, das ist auch dein Ansatz beim Coaching. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen über deine Erfahrungen, weil ich kann es mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Schade, dass jetzt unsere Coaching-Experte heute nicht dabei ist. Sie hätten auch Spaß miteinander. Er liebt das Thema Weak Management.
Genau, also letztlich vollkommen richtig, ja, weil die bestehende Changeability im Unternehmen, ja, eben so, zu gering ist, um diese neuen Impulse von außen aufzunehmen. Und dann gilt es wirklich im Coaching des Senior Management meistens, das erstmal transparent zu machen. Überhaupt mal das Erste ist, überhaupt dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass das wirklich ein Problem ist. Und nicht zu sagen, was wollen die eigentlich? Ja, das liegt immer nur von außen und das liegt nicht an einem selber. Also das ist der erste Schritt, überhaupt mal ein Problembewusstsein zu schaffen. Und dann das nächste Schritt ist, eine Offenheit zu schaffen, an der Veränderung auch arbeiten zu möchten. Weil wir erleben auch häufig die Situation, ich moderiere auch zum Beispiel so Führungskräftetagungen etc. Und dann spüre ich ja auch, okay, hier liegt der Hase wirklich woanders im Pfeffer. Und weil nämlich dann gesagt wird, ja, wir haben immer tolle Tagungen und dann fühlt sich das alles so toll an und eine Woche später ist alles vergessen. Ja, warum? Weil dementsprechend wieder man alle in den Trott zurückkommt. Das kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch aus eigenen Erfahrungen. Und dann gilt es wirklich zu sagen, okay, was fehlt uns eigentlich? Und was können wir denn tun? Und der nächste Schritt ist wirklich dann zu verdeutlichen, diese Veränderung tut ja gar nicht weh und dass es neue Potenziale gibt und dass man so eine Tür aufstößt und dann die Menschen und die Führungskräfte begleitet, durch diese Tür in das Neue zu gehen, weil da unwahrscheinlich viel auch spannende neue Dinge dann auch lauern. Ja, also insofern, das ist ein Prozess, ja, das ist keine Verordnung und das geht manchmal schneller, als man denkt, da bin ich auch manchmal überrascht. Also ich hatte jetzt jüngst im Logistikbereich ein Coaching und dann war nach drei Terminen an nur weniger Arbeit war wirklich so der Groschen gefallen und ich war ganz begeistert und wir haben immer noch Kontakt und ja, das einfach irgendwie so dann hat es mal Klick gemacht. Ja, das dauert manchmal gar nicht so lange. Und dann dementsprechend aus seiner bewährten Rolle rauszugehen und einfach was zuzulassen, wo man vor wenigen Wochen noch gar nicht glaubt, dass sowas möglich ist. Ja, ist manchmal ganz interessant. Und das ist auch wie im Sport, um die Brücke nochmal zu bauen. Also ohne meinen Coaches, ja, die von außen mich spiegeln und mir Tipps geben, was ich dann selber natürlich umsetzen möchte, hätte das niemals funktioniert.
Wer hatte denn die Macht gehabt bei euch damals, jetzt wo ich mal fragen darf, wer zum Beispiel für die Renntaktik entschieden hat? Hat dein Coach gesagt, wie du zu schwimmen machst, oder hast du das entschieden?
Genau, das ist ein gutes Beispiel. Also für die Renntaktik war ich natürlich am Ende des Tages verantwortlich, weil ich stehe allein auf dem Block. Genauso wie im Fußball oder in anderen Sportarten. Am Ende des Tages steht die Mannschaft alleine auf dem Platz und der Einfluss des Coaches ist relativ bescheiden. Ja, je nach Sportart unterschiedlich, aber relativ bescheiden. Und deswegen ist es wichtig, dass die Führungskräfte, ja, im Einzelsport ist man das natürlich nur selbst in der Regel. Und in Mannschaftssporten sind das beispielsweise 2, 3 Führungskräfte auf dem Platz, je nach Sportart unterschiedlich, dass die dementsprechend auch gemeinsam mit dem Trainer dann das umsetzen, was man gemeinsam geplant hat. Trainer ist gerade im Hochleistungsbereich, gerade im Profibereich, ist dann jemand, der wirklich sein Unleash the Potential, heißt es immer so schön, also wirklich das Potenzial in einer Mannschaft aktiviert. Ich habe mal mit Jürgen Klopp, der hat ja auch hier in Frankfurt studiert beispielsweise, und das wissen die wenigsten, hat ja wirklich eine solide akademische Ausbildung für seinen Trainerberuf genossen, Psychologie studiert etc. Und der hat mir mal gesagt, also das Schwierigste ist eigentlich in meinem Job erstens die Ersatzbank auch wirklich genauso motiviert zu haben wie die Leute, die spielen. Ja, nur weil ich jetzt mal draußen sitze, das ist im Unternehmen genauso, nur weil die Buchhaltung und all solche Funktionen, die vermeintlicherweise nichts mit dem klassischen Geschäft zu, die sind aber extrem wichtig, ja. Genauso wie die Ersatzleute auf der Bank, weil die braucht man, gerade wenn es kritisch wird, braucht man diese Leute, die Sachen zusammenhalten. Das ist extrem wichtig und das kann man dann aus dem Sport schon ein bisschen rausziehen, was Führungskräfte dort im Sport auszeichnet und was Führung in Unternehmen heutzutage ausmacht.
Ich glaube, Michael, du hast gerade Kloppo genannt. Ich glaube, du nennst da ein Beispiel. Der Jürgen Klopp könnte auch einen Konzern wie Apple führen, meiner Meinung nach. Das ist einfach eine einmalige Führungspersönlichkeit, der die Leute mitnimmt. Der ist ja an Anfield Road beliebt. Jeder Mitarbeiter liebt ihn. Der hat immer ein Wort, ein Ohr offen. Ich habe es gestern Abend gesehen, wo der Jordan Henderson, sein ehemaliger Spieler, der nach Saudi-Arabien ausgewandert ist, aber jetzt bei Ajax gelandet ist, als er die Nachricht von Kloppo mitbekommen hat, dass er Liverpool verlässt, der könnte nicht mehr aufhören zu weinen. Also der hat so ein Bondage mit seinen Mitarbeitern, inklusive Bank, was schwieriger ist, das ist ja für allen Trainer so. Kloppo ist da für mich eine absolute unique Leader-Typ.
Kleine Hörempfehlung, vor einigen Folgen hatten wir das Thema die Methode Klopp mit seinem Biografen. Wer da mal hinter die Kulissen schauen will, dem lege ich diese Podcast-Episode gerne ans Herz. Michael, du hast ja auch gehört, hast du mir erzählt.
Ja, genau.
Michael, hast du es damals jetzt bei, als du mit ihm studiert hast, nicht? Wie alt war der Jürgen damals?
Er ist ein bisschen jünger als ich und hatte quasi einen anderen Studiengang gehabt, nur an der Goethe-Uni auch, ja. Und wir haben uns dann im Studium aufgrund jetzt des Altersunterschieds dann nicht getroffen. Nur ich wollte das nur erwähnen, das wird immer vergessen. Ja. Der hat da schon eine sehr, sehr solide Ausbildung genossen und ist nicht nur jetzt ein guter Fußballtrainer, weil er selber mal Fußball gespielt hat. Vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Nur wenn man sich jetzt mal die erfolgreichen Fußballtrainer anschaut, dann waren das meistens nicht die absoluten Top-Leute. Ja? Also Jürgen Klopp war ja auch Kloppo, sein Begriff kommt ja auch daher, weil er jetzt nicht so der filigrane Meister war im Fußball. Und viele andere, ja, Joachim Löw, Tuchel, Nagelsmann, das waren alles keine Koryphäen. Und wenn man jetzt mal so an Herrn Klinsmann oder Herrn Beckenbauer denkt, ja, die hatten immer einen zweiten Mann. Ja, also die waren eigentlich selber gar nicht so die tollen Trainer und die haben auch das hat man sogar im Fernsehen gesehen, wie dann andere, der zweite Mann, der eigentliche Trainer dann dafür gesorgt hat, dass die nach außen scheinenden Führungspersönlichkeiten dementsprechend dann auch wirksam werden. Also das darf man nicht vergessen und das ist häufig auch so, das stelle ich auch fest, dass die Führungskräfte, die jetzt leise sind und man muss nicht immer laut sein und man muss nicht immer berühmt sein, um wirklich eine gute Führungskraft zu haben, sondern in meiner beruflichen Erfahrung ich mache das ja auch schon mittlerweile 3 Jahrzehnte, ist es so, dass viele, die vermeintlicherweise still sind und im relativ verborgenen wirken, sehr hohen Einfluss haben können.
Glaubst du, du wärst ein guter Schwimmtrainer geworden, wenn du einen anderen Weg eingeschlagen hättest nach der Karriere?
Das war für mich nie eine Option, weil das war mein Hobby. Das war wirklich, ich habe ja studiert dabei, ich hatte noch in der Schule, ich war ja Abitur gemacht, 4 Wochen später hatte ich Olympische Spiele 84. Es war nie eine Option, das zu machen, weil ich eben wusste, selber schwimmen ist das eine, es dann quasi zu vermitteln und dementsprechend ist das vollkommen anderes. Und selbst meine Kinder haben bei mir kein Schwimmen gelernt. Das haben die woanders gemacht, ja.
Den Bademeister will ich mal sehen, der den Kindern von Michael Groß hat, wie so hinschwimmen sollen. Ich glaube, das ist undankbar.
Vielleicht nochmal ein Hinweis und die Transformation Richtung Unternehmen. Es ist leider so, dass beispielsweise die besten Vertriebsleute, ja, die besten Verkäufer dann plötzlich Vertriebsleiter werden. Nur weil ich gut verkaufen kann, bin ich nicht gleich eine gute Führungskraft. Und dieses Missverständnis wird zum Glück in Unternehmen mittlerweile ein bisschen aufgebrochen, weil gute Fachleute, also die wirklich Expertenwissen haben in einer Tätigkeit, sind nicht automatisch gute Führungskräfte. Und das ist extrem wichtig und Paul kann das sicherlich bestätigen. Es gibt Führungskräfte, die haben manchmal von dem eigentlichen Handwerk relativ wenig Ahnung, haben aber dadurch die notwendige Distanz, um quasi das Netzwerk in einem fachlichen Bereich dementsprechend so aufzustellen, dass die Leistungen in diesem Fachbereich sich steigern können. Ja, manchmal hilft es nicht, so viel Ahnung zu haben fachlich als Führungskraft.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Michael, wie siehst du das jetzt mit Generation Z und Changeability? Es kommt noch ein Faktor dazu, Work-Life-Balance, ja. Was zu meiner Zeit weniger wichtig war, da habe ich, ich war jetzt kein Workaholic im Sinne von Mitternacht im Büro, davon hielt ich auch nichts, meine Familie war immer am wichtigsten, aber ich habe verdammt hart gearbeitet und teilweise natürlich lange und auch am Wochenende. Das würde ich von mein neues Team nicht erwarten, weil sie das auch nicht wollen. Das ist für ältere Führungspersönlichkeiten oder sagen wir mal frühere Generationspersönlichkeiten schwierig, weil das war damals ziemlich üblich, dass man auch länger bleibt oder am Wochenende eine Schicht einlegt. Also wir vermeiden das bewusst. Abends sind die Mädels um 17 Uhr fertig oder 18 Uhr unterschiedlich und am Wochenende wird nicht gearbeitet. Damit komme ich gut zurecht, weil ich weiß, dass das von denen erwartet wird. Aber ich vermute jetzt in Situationen, die du jetzt gerade erwähnt hast, wo du Mittelständler gecoacht hast und hast festgestellt, wo der Salz im Pfeffer liegt. Wie sind deine Erfahrungen da mit dieser Work-Life-Balance-Komponent in dem ganzen Leadership-Welt?
Also es geht ja nicht um das heutzutage nicht um die Leistung. Also dass man sagt, ich mache hier meine 50 Stunden. Es geht um das Ergebnis. So, und letztlich geht Führung ja um Ergebnisorientierung und deswegen kann man dann dieses Thema, was du gerade ansprichst, Work-Life-Balance etc., ja damit gut harmonisieren. Was vielleicht eine wesentlich größere Herausforderung ist, dass wesentlich weniger der jüngeren Generation Führungskräfte werden möchten. Ich mache eine Umfrage bei meinen Studierenden und die Quote, weil ich unterrichte Organisation und Führung im digitalen Zeitalter, Vorlesungen, Seminare, alles mögliche, Übungen. Und dann interessiert mich natürlich, wollt ihr eigentlich Führungskräfte werden? Und die Quote derjenigen, die von meinen Studierenden, das sind immerhin, im Jahr habe ich da so 100, 150 Leute, die ich befragen kann, die Quote ist dramatisch gesunken. Ja, und da fragt man sich natürlich, warum sitzen die jetzt hier, wenn sie das gar nicht machen möchten? Ja, es ist halt mal wirklich ein anderes Fach und das ist ja ganz interessant. Und mein Ziel ist dann mittlerweile, dass ich durch meine Tätigkeit an der Universität die jüngere Generation begeistere, Führungskräfte zu werden. Ja, unabhängig von Work-Life-Balance. Also das ist wirklich so dieses Thema. Und dann muss ich ehrlich sagen, ist es, aber das war früher auch schon so vor 30 Jahren, wenn man es jetzt wirklich ernst nimmt. Es gibt immer diese Leading-Edge-Leute, die 10-15%, die wirklich die Extrameile gehen und auch mal eine Nacht durcharbeiten, die gibt's immer noch. Und die finden dann auch dementsprechend Unternehmen, wo das wirklich einen Unterschied macht. Investmentbanking, Unternehmensberatung etc. Ja, in der Finanzindustrie sowieso. So, und dann gibt es halt die einfach mitschwimmen und die aber ein Potenzial haben. Ja, und die auch dann nicht immer sagen, okay, ich lasse jetzt hier um 5 den Griffel fallen. Und es gibt halt die 9-to-5-Jobs-Leute, die wirklich sagen, ich möchte um 6 Uhr mit meinen Kumpels hier bolzen gehen oder was auch immer machen gehen. Das gab es aber auch schon vor 30 Jahren. Es hat sich nur die Gewichtung ein bisschen verschoben. Ja. Und natürlich die Anzahl an Menschen auch, das darf man auch nicht vergessen. Wir Babyboomer waren nun mal fast doppelt so viel pro Jahrgang als heute.
Dieser Phänomen, was du beschrieben hast, wo die Leute weniger bereit oder weniger Bock haben, Verantwortung zu übernehmen. Michael, ist das ein weltweites Phänomen oder ist das eher hier in Deutschland oder Europa?
Das ist kein weltweites Phänomen. Es ist schon ein bisschen ein Phänomen jetzt hier von Kontinentaleuropa und es geht halt uns sehr gut, das darf man nicht vergessen.
Ja, genau.
Und ja. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, das kannst du ja auch feststellen. Ja. Das heißt, es ist kein Problem, einen Job zu finden. Ja,
ja.
Insofern muss man sich nicht um den Krumm machen und man verdient ja auch ordentlich.
Wir haben noch viele Themen offen. Also ich bin begeistert, wie weit wir gekommen sind. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema, das werden wir heute nicht mehr schaffen, das ist die Frage Messung von Changeability und KI-Readiness. Das finde ich so interessant. Ich würde gerne, wenn Paul mir nicht widerspricht, dich schon mal einladen, nochmal zum Follow-up-Termin, dass wir mal speziell über das Thema Messung von Changeability und KI-Readiness sprechen. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das extrem viele Unternehmen und Manager im Moment umtreibt. Paul, was meinst du?
Ja, ja, absolut, absolut, absolut.
Bist dabei? Und da gibt es dann dementsprechende Erfolgsparameter. Also ich will ja nicht nur die Readiness messen als, ich sag mal, Selbstzweck, sondern ich will ja daraus auch, um Manage-Funktionen zu haben, Erfolgsparameter zu haben, an denen ich meine Entwicklung, meine Veränderungen dann auch messen kann. Das geht alles, ja.
Dann werden wir in einigen Monaten erfahren, wie genau. Lieber Michael, ich danke dir herzlich, dass du hier warst und uns zur Lust am Machtverlust verführt hast.
Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Ja, auch von mir, Michael. Vielen, vielen Dank. War klasse.
Und damit verabschieden wir uns von euch für heute. Wir hoffen, es war interessant für euch. Ich glaube aber schon. Dankeschön, auf Wiedersehen sagen heute Paul zusammen mit Michael und dem Albatros. Michael Groß. Bis bald.